Bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Leif Ahrens. Wie viel Bio gibt's in Großküchen? Und wie lange dauert die Umstellung auf Bio eigentlich? Wie viele Betriebe müssen umgestellt werden, damit alle Großküchen die wollen auch liefern können? Das verraten uns jetzt zwei Köpfe, die sich gut damit auskennen, nämlich Martin Trieschmann von der Naturland Ökoberatungsgesellschaft in Mühltal und Volker Rettig vom Studierendenwerk in Darmstadt. Die beiden sind aus der Ökomodellregion Süd zugeschaltet. Da gibt's über 50 verschiedene Ackerkulturen, die da angebaut werden. Und Sonderkulturen auch noch, also Heilpflanzen, Gewürzpflanzen, Tafelobst, Wein. Und außerdem ist die Region auch noch ein bedeutender Trinkwasserlieferant für das Rhein-Main-Gebiet. Also eine spannende Folge heute mit Martin Trieschmann und Volker Rettig. Die beiden sind jetzt hier zu Gast. Hallo Martin, hallo Volker.
Ja, hallo in die Runde.
Hallo. Dann lasst uns doch mal loslegen. Vielleicht mit dir erstmal, Volker. Legen wir mal los mit der Praxis im Studierendenwerk in Darmstadt. Wie ist denn die Motivation für eine Einrichtung wie das Studierendenwerk, sich mit mehr Bio im Speiseplan zu engagieren?
Ja, wir sind das Studierendenwerk Darmstadt mit seinen Mensen und seinen Betrieben, versorgen hier in Darmstadt 42.000 Studierende und wow. Wir sprechen hier über bis zu 1,8 Millionen Essen im Jahr. Und da macht man sich natürlich in erster Linie Gedanken, wie man das sinnvoll auch macht, das Ganze. Wir haben 2016 im Rahmen der nachhaltigen Unternehmensführung uns sehr mit dem Thema ökologische Lebensmittel befasst, haben damals auch eine große Umfrage gemacht unter Studierenden, wo über 10% der Studierenden in Darmstadt teilgenommen haben. Und wir haben damals einen ganz klaren Hinweis bekommen, dass das Thema Bio auf dem Teller Zukunft hat und auch immer mehr gefragt ist und dass der Wunsch an uns herangetragen wurde, uns da auch weiter und besser aufzustellen, was das Thema Bio angeht. Wir haben damals einen Workshop gemacht mit Felix zu Löwenstein. Der hat uns da sehr gut begleitet, hat uns viele Punkte da auch mitgegeben, mit denen wir dann arbeiten konnten und haben uns dann 2017 auf den Weg gemacht mit damals 3,7% Bio-Startanteil an unseren Lebensmitteln. 2019 waren das schon 17% Bio-Lebensmittel, die wir eingesetzt haben. Und heute sind wir fast bei einem Drittel der Lebensmittel, die wir in Bio-Qualität einsetzen. Das war natürlich kein ganz leichter Weg, aber die Motivation war einfach, den Studierenden gerecht zu werden. Und ja, der Erfolg hat uns da auch recht gegeben.
Absolut, ja. Also um ehrlich zu sein, ich war gerade in den Sitz gepresst, als du sagtest, 1,8 Millionen Essen pro Jahr. Hätte ich eigentlich auch mal hochrechnen können, aber weißt du, jeder ist ja sich selbst der Nächste und denkt, ich esse dann vielleicht 365 Mal im Jahr was. Aber Wahnsinn, so viele Essen, die ihr da macht, das ist schon mal eine Hausnummer. Welche Rolle spielen denn Großküchen, wie ihr das ja auch seid mit euren Mensen, wenn es um mehr Bio und um solche Themen wie Ernährungs- und Agrarwende geht?
Naja gut, Großküchen an sich haben natürlich einfach eine große Menge an Einkaufsvolumen. Das heißt, wir haben natürlich auch eine gewisse, naja, ich würde es mal Marktmacht nennen oder so ähnlich und können Einfluss nehmen auf die Produzenten oder auf die Lieferanten. Von daher finde ich, sind Großküchen sehr wichtig in dem ganzen Spiel. Noch dazu auf die Studierendenwerke bezogen, haben wir natürlich die Gäste, das Klientel, der ja vielleicht sogar der Fridays for Future Bewegung, die kommen aus der Schule direkt an die Uni und haben natürlich auch ihre Vorschläge und ihre Ideen, wie eine gute Ernährung an der Uni aussieht und fordern das natürlich auch ein.
Also sitzen die dann wirklich da und sagen, hör mal, hier ist mir irgendwie noch nicht zu wirklich ausreichend Bio drin, ich hätte gern ein bisschen mehr?
Ja, durchaus. Also nicht nur zum Thema Bio, sondern zu allen Themen, die Nachhaltigkeit angehen. Egal, ob das darum geht, hier Wasserspender aufzubauen oder Verpackungsmüll einzusparen. Wir beschäftigen uns da sehr viel mit und sind im regen Austausch mit unseren Studierenden und die geben uns da dauerhaft Feedback und sagen uns ganz genau, was wir besser machen können und wo wir uns hinentwickeln sollen.
Wie viele Jahre machst du das jetzt schon im Studierendenwerk?
Ich bin seit 2008 im Studierendenwerk und wir sind auch schon seitdem biozertifiziert, seit ich hier bin. Natürlich wurde das früher lange nicht in dem Ausmaße betrieben. Es gab zu Beginn einmal in der Woche einen Bioteller, da gab es dann so einen gebratenen Bratling, so ein Pressteil irgendwie. Und das wurde natürlich dann auch für viel Geld verkauft und nicht besonders gut angenommen. Da sind wir lange drüber hinaus natürlich.
Und um ehrlich zu sein, damals war das auch ungewöhnlich. Ich werde nie vergessen, ich habe mich auch mal richtig in die Nesseln gesetzt, weil ich war mal in einer Mensa, da sah das, also für mich war es eine Bulette. Und ich habe dann gesagt, ich nehme eine von den Frikadellen da bitte. Da guckte mich die Person auf der anderen Seite der Theke an. Also ich wusste gar nicht, was los ist. Dann habe ich erst begriffen, hey, sieht aus wie das, was ich kenne, aber ist vielleicht was anderes. Ich habe es dann gekostet. Und im ersten Moment ist komisch, im zweiten Moment ist lecker, im dritten Moment denkst du dir, wann kann ich wiederkommen? Ist das so auch der Prozess, den ihr erlebt, dass manchmal so kritische Blicke dann aber sagen, hey, das ist ja richtig gut?
Ja, wobei ich dazu sagen muss, wir gehen das Ganze ein bisschen anders an. Bei uns steht gar nicht überall so wirklich Bio drauf. Uns ist einfach wichtig, viel Bio-Menge einzukaufen, um einfach also auch den Markt da zu unterstützen. Und bei uns steht nicht in erster Linie die Kommunikation nach außen, um möglichst viel Werbung damit zu machen, dass wir Bio-Lebensmittel verwenden. Wir machen das zwar, aber wir haben nicht besonders viele Bio-Gerichte derzeit auf der Karte, sondern die Zutaten sind einfach in Bio. Und natürlich ist das oft dann so, dass eine Zutat eben noch nicht in Bio ist und dadurch, dass eben kein Bio-Gericht ist in dem Moment.
Ah, verstehe. Also wenn es ein Bio-Gericht ist, müsste alles wirklich, was da drin ist, Bio sein.
Ganz genau, ganz genau. Das ist natürlich die Herausforderung. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir auch die Gewürze umgestellt haben und viele Dinge tatsächlich umgestellt haben, aber es fehlen immer noch einzelne Bausteine. Wir sind jetzt dieses Jahr so, dass wir wöchentlich wieder beziehungsweise täglich wahrscheinlich ein Biogericht auch mit auf die Karte nehmen wollen ab dem Wintersemester und unsere Rezepturen dafür durchforsten. Aber prinzipiell ist das im Moment so, dass im Moment erstmal viele, viele Zutaten in Bio-Qualität bei uns verwendet werden, die in den normalen Gerichten vorhanden sind, aber auch immer wieder konventionelle Produkte noch dazwischen sind.
Jetzt bin ich aber neugierig. Gib doch mal so ein Beispiel. Wenn jetzt also mehr Bio auf dem Kantine, auf dem Speiseplan steht, was gibt's denn dann heute?
Ja, wenn wir zum Beispiel, also wir haben angefangen, die großen Produktgruppen umzustellen. Das heißt, alles Gemüse, alle Sättigungsbeilagen und so weiter sind bei uns in Bio. Wir haben inzwischen einen sehr hohen fleischlosen Anteil. Das ist auch so ein Punkt, der zur nachhaltigen Ernährung beiträgt und der gefordert wird. 2/3 unserer Gerichte, die über die Theke gehen, sind fleischlos. Etwa 1/3 vegan, etwa 1/3 vegetarisch. Und dort nimmt Bio natürlich immer eine größere Rolle ein, weil gerade in dem vegetarischen Bereich natürlich der größte Anteil der Produkte, Gemüse, Kartoffeln, Beilagen, eben einfach in Bio-Qualität inzwischen bei uns vorhanden sind.
Kann man denn auch sagen, dass regionales Bio auf dem Speiseplan auch immer teurer ist?
Das kann man mittlerweile nicht mehr ganz so pauschal sagen. Das war sicherlich so in den letzten Jahren, dass das Bio teurer ist als konventionell. Inzwischen dreht sich das zum Teil. Das liegt daran, dass viele unserer Lieferanten einfach auch immer mehr umstellen und größere Mengen kaufen. Ja. Wir haben gerade bei Hülsenfrüchten teilweise bei der Umstellung festgestellt, dass die in Bio-Qualität sogar billiger sein können als konventionelle Ware. Das ist jetzt nicht die Masse der Ware, aber das kommt durchaus vor. Also man merkt, dass die Bio-Qualität einfach auf dem Markt auch ankommt und mittlerweile da auch genutzt wird. Konventionelle Ware wird auch teurer. Das liegt sicherlich auch daran, dass unter anderem Spritzmittel und Düngemittel, die wir sonst bei der Bio-Ware einfach weniger brauchen, auch extrem teuer werden. Da sieht man auch eine deutliche Preissteigerung und damit wird Bio sicherlich auch konkurrenzfähiger,
könnte ich mal sagen. Absolut, ja. Sag mal, was sind jetzt so die ersten Schritte aus Küchensicht, wenn man das vorhat, was ihr schon gemacht habt?
Wir haben das damals so genannt beim Beginn der Umstellung, dass wir uns gesagt haben, wir möchten erstmal die niedrig hängenden Früchte ernten. Das heißt, wir haben uns die großen Produktgruppen angeschaut, die leicht umzustellen sind, wo die Kosten nicht so extrem sind, wo wir aber trotzdem viel Menge generieren konnten. Das war bei uns, waren das die Kartoffeln, das war der Reis, das war die Milch. Das war später das Gemüse. Bei den Kartoffeln und der Milch hatten wir relativ schnell einen guten Partner hier aus der Region gefunden, den Sonnenhof, der uns mit diesen Produkten beliefert, auch in der Ökomodellregion verbandelt. Und die beliefern uns schon seit 2016 oder 17 mit den Kartoffeln und der Milch. Und da hat man natürlich schon mal viele Dinge erschlagen und auch große Mengen generiert. Weitere Produktgruppen waren dann das Gemüse, der Salat zum Teil, und dann geht das so sukzessive weiter mit Hülsenfrüchten, mit die Gewürze haben wir dann umgestellt irgendwann, um einfach auch Biogerichte anbieten zu können, ganze Biogerichte. Gewürze sind nun mal ein wesentlicher Bestandteil im Essen.
Ja.
Und so hat sich das, hat das seinen Lauf genommen. Und immer wenn ein neues Produkt angelegt wird, wird geprüft, ob es das auch in Bioqualität gibt, und meistens wird es dann auch in Bioqualität gelistet.
Wahnsinn. Sag mal, das klingt jetzt so locker flockig, wenn du das erzählst, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so die eine oder andere Herausforderung bei einer gescheiten Umsetzung schon irgendwie wartet. Ist das so?
Ja, durchaus, natürlich. Da geht's, also locker flockig war das nicht. Das waren einfach 5 Jahre jetzt, die uns dahin gebracht haben. Und die Herausforderungen sind immer da. Da geht's um Liefermengen, die da sein müssen. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, wir reden über sehr viele Essen. Das sind etwa runtergebrochen bis zu 10.000 Essen am Tag, die wir, ich muss dazu sagen, vor Corona hier kochen in Darmstadt. Da ist uns nicht mit einem kleinen Lieferanten aus dem Odenwald, ohne das jetzt irgendwie runterspielen zu wollen, geholfen, der uns nur wenige Eier liefern kann. Wir brauchen 180.000 Eier im Jahr und brauchen dann natürlich auch eine gewisse Liefergarantie, um eben nicht dann kurzfristig dann doch wieder auf konventionelle Ware umschwenken zu müssen, weil genau das wollen wir nämlich nicht. Wir haben, wenn wir ein Produkt umgestellt haben, tatsächlich komplett umgestellt und gehen dann auch nicht mehr zurück und haben auch keinen Parallelbetrieb zwischen konventioneller und Bioware. Das wollen wir eben vermeiden, weil das natürlich auch für die Nachverfolgbarkeit und für die Biokontrolle, die ja einmal im Jahr kommt und schaut sich das an, dass das alles gut läuft, einfach schwierig ist, wenn man ein Produkt in beiden Qualitäten da hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber sag mal, ihr seid ja jetzt in Darmstadt in Südhessen. Welche Potenziale siehst du denn da noch, speziell so für eure Gegend?
Ja, wir haben natürlich ein großes Potenzial hier im Bereich Ried, was Gemüse angeht, aus meiner Sicht, Gemüse und Obst. Wir haben den Odenwald hier, da ist sicherlich auch in Sachen Tierhaltung noch einiges zu tun oder einiges machbar, was Biofleisch angeht. Wir sind hier im Kontakt, was Rindfleisch angeht, mit dem Odenwald, planen da auch eine Nose-to-Tail-Aktion mit Bio-Rindfleisch gemeinsam mit der Ökomodellregion. Das ist jetzt ein bisschen auf der Strecke geblieben durch Corona, ist aber definitiv nicht gestorben, sondern es geht weiter. Und also ich glaube, in der Richtung ist noch Potenzial da. Und natürlich einfach die Vernetzung der Produzenten mit den Verbrauchern. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Eben auch die Bioware zu uns zu bringen und auf den Teller zu bringen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du machst unglaublich viel Appetit, muss ich ganz ehrlich sagen, Volker. Aber jetzt haben wir ja auch heute den Martin noch mit dabei, den Mann der Zahlen. Das ist richtig, ne? Du bist so der Mann, der wirklich alles nochmal hinterfragt, ob das so zahlenmäßig auch passt, ob sinnvoll ist. Richtig, Martin?
Ja, sicherlich. Als ein Teil meiner Arbeit gehört das dazu.
Okay, also du bist der Zahlenmann. Wie viel Kilo Kartoffeln, Karotten, wie viel Milch, Liter, wie viel Eier, Getreide, gut, Eier haben wir gerade schon gehört, braucht man denn, wenn man die 1,8 Millionen Essen vom Studierendenwerk in Darmstadt machen will im Jahr?
Ja, also bei Kartoffeln sind es 68.000 Kilo, also 68 Tonnen. Bei Karotten sind es hier 27.000 Kilo, die benötigt werden, also 27 Tonnen. Das ist ein großer LKW voll, um es mal in ein Bild zu bringen. Das sind nur 1,8 Hektar,
ja.
Also ein gutes anderthalb Fußballfelder. Bei Milch sind es 80.000 Liter. Da ist es dann gleich mehr Fläche, nämlich 12 Hektar. Bei Eiern, die Zahl hatten wir eben gehört, 180.000 Eier. Ja. Da kommt aber hier noch 5.500 Liter Vollei dazu. Vollei ist praktisch aufgeschlagenes Ei. Genauso hochwertig, eben nur in einer anderen Bringform. Das sind dann 10 Hektar. Und Getreide wird derzeit hier benötigt 60.000 Kilo, also 60 Tonnen. Das sind 2,4 Hektar, 2,5 Fußballfelder. In der Summe gesehen sind das eigentlich nur 30 Hektar Fläche, die wir hier brauchen für diese 1,8 Millionen Essen in den Segment Kartoffeln, Karotten, Milch, Eier und Getreide, was für mich jetzt erstmal sehr wenig erscheint.
Ja, jetzt bin ich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man aber auch so die Fruchtfolge betrachtet, wird das ja auf einem 30 Hektar großen Ökobetrieb hinhauen. Gibt es da trotzdem dann Herausforderungen?
Theoretisch würde das hinhauen, aber die Anforderungen, die Mengen zu liefern in der Qualität, ist natürlich eine richtige Herausforderung. Da kommt der Volker Hertig mit seinen Vorgaben und die zu erfüllen bei all den Kulturen ist schwierig. Deswegen macht es manchmal Sinn, dass man sich auf etwas spezialisiert und dadurch dann mehrere Betriebe macht und nimmt als Lieferanten und damit besser zurande kommt als Landwirt. Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen Zahlen von links nach rechts wenden. Wie wirkt sich denn unser Konsum auf die Möglichkeiten von Betrieben aus umzustellen? Also wenn zum Beispiel 10.000 Menschen ihre Ernährung in 5 Produkten auf Bioprodukte umgestellt haben, wie viel Hektar können dann biologisch bewirtschaftet werden?
Ja, bleiben wir mal bei den Kulturgruppen, die wir eben haben. Dann ist es so, dass es gibt ja Durchschnittszahlen, die wir hier zurande ziehen können. Bei Kartoffeln verbraucht ein Mensch 55 Kilo pro Jahr, bei Möhren sind es 11,4 Kilo, bei Milch sind es knapp 62 Kilo pro Jahr. Eier sind hier die direkten Frühstückseier wohl gemeint mit 73 Stück. Insgesamt verbraucht er mehr, aber das ist jetzt unser Ansatz. Und beim Getreide sind es gut 80 Kilo pro Jahr. Wenn man das jetzt genauso umrechnet, wie wir das eben hier beim Studentenwerk gemacht haben, Studierendenwerk, Entschuldigung, dann sind es gut 200 Hektar, die wir brauchen, also um praktisch 10.000 Menschen zu ernähren. Jetzt machen wir einfach ein Nullenspiel. Wenn wir jetzt auf 1 Million geht, sind es dann gut 20.000 Hektar. Und das jetzt ins Verhältnis zu bringen, direkt hier im Umfeld in der Ökomodellregion stehen uns über 80.000 Hektar zur Verfügung. Also sind wir relativ luxuriös ausgestattet mit all dem.
Ja, frage ich mich jetzt eigentlich, worauf warten wir noch? Welche Chancen für Verbraucher und Landwirte siehst du da?
Ja, also für die Verbraucher sehe ich folgende Chancen. Die Verbraucher haben ja jeden Tag die Chance, ihre Lebensmittel an den Einkaufsstätten zu entscheiden, mit welchem Konsum sie das versehen. Also wenn sie hier Ökoprodukte verzehren, ist ihre Zukunft positiv und nachhaltig gestaltet. Wenn dann die Öko-Lebensmittel noch aus der Region kommen, haben sie sogar noch eine Wirkung bei ihrer Freizeitaktivität, weil wir haben ja die Situation, dass wir in Deutschland 30.000 Tonnen Pflanzenschutzmittelwirkstoff jedes Jahr praktisch in die Luft setzen. Und eigentlich, weil wir im Ökolandbau da ja viel, viel weniger oder fast gar nichts je nach Produktionszweig benötigen, ist damit klar, dass jeder Quadratmeter mehr, der ökologisch bewirtschaftet wird an Fläche, auch diesen Teil reduziert und man praktisch seinen Beitrag leisten kann. Für die Landwirte sehe ich die Chance, sicher ökologisch wirtschaften, wenn die Verbraucher diese Erzeugnisse nachfragen. Die Umfragen bei den Landwirten bestätigen das auch, dass die Umstellungsbereitschaft sehr wohl gegeben ist. Also wenn die Verbraucher nachfragen würden, würden die auch sofort umstellen. Sie haben dann vor allen Dingen eine Chance, wenn der Handel gegenüber dem Erzeuger einen fairen und verlässlichen Preis zahlt. Und wir werden da nicht umhinkommen, dass die Preise an der Stelle dann die Wahrheit zahlen für die Erzeuger, sonst werden sie es nicht machen.
Absolut, das ist ja nachvollziehbar. Aber ich finde schon mal alleine spannend, wenn man das wirklich mal zahlenmäßig so aufdröselt, wie du das gerade gemacht hast. Ich finde, dann verliert das fast auch so seinen Schrecken, weil natürlich denken viele immer, ah, das ist was anderes, ich mache so wie immer. Aber also ich finde, man kriegt Appetit. Das habt ihr geschafft jetzt in 20 Minuten. Jetzt noch Frage an euch, Volker, Martin. Welchen Gedanken sollen die Podcast-Hörer aus dieser Show auf alle Fälle im Ohr und damit auch im Kopf behalten?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Also ich kann nur darauf appellieren, auch weiter auf biologisch erzeugte Lebensmittel zu setzen, gerade aus gegebenem Anlass. Wir sehen, wir haben die Gaskrise, wir haben weltweit Probleme mit dem Klima. Es regnet nicht, es ist trocken draußen. Wir brauchen die Humusschicht, wir müssen Energie sparen, wir müssen weiterhin auf den ökologischen Landbau setzen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, einfach die Zukunft auch für unsere nachfolgenden Generationen weiterhin lebenswert zu machen. Und ja, Martin, das wäre so meine.
was möchte der Zahlenmann gerne in unseren Köpfen festfressen?
Da kann ich gar nicht widersprechen, auch wenn ich jetzt nicht so viel mit Zahlen arbeite. Die verfügbare Fläche der Landwirtschaft in Deutschland, übrigens auch in der Welt, ist sicher ausreichend für die Ernährung der dort lebenden Menschen. Die Aussage trifft auch dann zu, wenn wir jetzt für jeden deutlich zu spüren, unter den Klimawandelbedingungen, wo die Landwirtschaft in Stress gerät, wir können uns praktisch anpassen an den Klimawandel und haben das Wissen und die Mittel dazu.
Also auch wenn es manchmal ungemütlich ist, wir müssen es einfach machen und ihr seid die besten Beispiele, ihr zwei lauft einfach mal vorne weg. Vielen Dank fürs Appetit machen.
Ja. Gerne, danke.
Sind Sie auch ganz ergriffen, die zwei. Also das war doch mal ein spannender Einblick. Das Studierendenwerk in Darmstadt hat 1,8 Millionen Essen im Jahr zu kochen und da ist immer mehr Bio drin. Finde ich sehr spannend und natürlich, wenn man so viel macht, dann kann man auch mal auf die Produzenten zugehen und Wünsche äußern. Und Studis übrigens sind neugierig, wahrscheinlich in der Tat neugieriger als so der eine oder andere, der schon länger am Esstisch Platz nimmt. Aber alleine Fridays for Future, warum soll man sowas nicht auch nutzen? Ich finde die Idee klasse. So, Preise sind natürlich ein bisschen teuer, aber nur in Maßen. Und wichtig ist, loslegen, wenn das jetzt jemand möchte, der diesen Podcast hört, immer anfangen mit den großen Produktgruppen. Das hat Volker gerade eben schon mal beschrieben, also mit Kartoffeln, mit Reis, mit Milch und dann irgendwann auch Gemüse und Salat und solche Dinge. Wichtig ist aber auch, dass immer neue Produkte mit reinkommen müssen und das wird das Fleisch sein. So, und ich bin wirklich geflasht, dass ich 73 Eier im Jahr esse und das insgesamt alleine bei den beiden so 68.000 Tonnen Kartoffeln da mal eben gemacht werden. Wahnsinn. So, und was mich auch begeistert hat, das hat gerade eben Martin nochmal erzählt, jeder von uns hat eine Chance, auch was für die Umwelt zu tun, weil wenn wir Bio essen oder mehr Bio essen, dann sparen wir uns 30.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel im Jahr. Das ist mal ein Wort. Wow, was für eine Folge. Dein Themenwunsch, du da draußen, bitte unbedingt an uns schicken, wenn du mehr Einblick haben möchtest, zum Beispiel in die Welt wie von Volker und von Martin. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen möchtest. Und dann hörst du die Antwort hier im Podcast von Menschen aus der Praxis, also von LandwirtInnen, von VermarkterInnen, von VerarbeiterInnen. Und du wirst sie alle kennenlernen, du wirst ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte. Das wird dann tatsächlich die Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere diesen Podcast jetzt.